Herzlich willkommen im Briefing Room, dem Podcast-Kanal des Senat der Wirtschaft Österreich. Auf diesem Kanal äußern wir uns zu allen Themen des Senats, lassen Senatorinnen und Senatoren zu Wort kommen und veröffentlichen Interviews mit Personen und Persönlichkeiten aus der österreichischen Wirtschaft sowie Mitschnitte unserer Veranstaltungen. Details zu Themen und Aufgaben des Senat der Wirtschaft finden Sie auf unserer Webseite unter www.senat.at. Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes.
Herzlich willkommen zum Briefing Room, dem Podcast-Kanal des Senat der Wirtschaft. Heute begrüßen wir Thomas Albrecht, Experte für Rhetorik und Kommunikation. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Ja, danke für die Einladung.
Fangen wir mal ganz am Anfang an mit deiner Biografie.
Ganz am Anfang.
Thomas, in deiner Selbstbeschreibung beschreibst du eine Begegnung mit Stuart Emery in den USA.
Ja.
Ein Bestseller-Autor, ein Executive Coach, der dir quasi dein Leben in eine neue Richtung gebracht hast.
Absolut, ja.
Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen?
Ja, das kann ich sehr gerne ausführen. Und zwar, das war damals so, dass ich das Franchise-Nehmer des Referral Institutes, hieß das damals, da ging es um Empfehlungsmarketing, da war es so, je besser du als Verkäufer unterwegs warst, und ich konnte das ganz gut, desto näher kam ich zum Gründer. Und der Gründer ist ein gewisser Ivan Meissner gewesen, den vielleicht auch manche kennen von BNI, Business Network International. Also es war im Jahr 2013, weil ich eben, da ging alles so daneben, irgendwie ganz schief in meinem Leben. Und da war ich eben beim Ivan Meissner eingeladen in Big Bear. Und da war auch ein kleiner, älterer, weißhaariger Mann dort, so um die 80 Jahre. Und der kam am ersten Abend zu mir und hat gesagt, Thomas, wie bist du hierher gekommen? Und ich habe gesagt, na, ich bin mit dem Flugzeug geflogen nach Los Angeles und mit dem Leihwagen hierher gefahren, 2,5 Stunden. Und daraufhin hat er gesagt, er wäre auch mit dem Flugzeug da und seines würde er dort oben parken, also gleich ums Eck da auf dem Parkplatz, auf dem Flughafen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dieser Mensch muss in seinem Leben wohl etwas anderes gemacht haben als ich. Und am zweiten Abend kam er wieder zu mir und sagte, Thomas, sagt er, you're just before a big transformation. Und ich dachte mir, wie kann dieser Mensch wissen, wie es mir geht und was in mir vorgeht und dass sich mein Leben irgendwie gerade im Kopf stehend befindet. Und er hat gesagt, er würde mich einladen, er würde mich coachen, ich soll zu ihm kommen, wenn ich wieder in den USA bin. Und unser Headquarter war nördlich von San Francisco, also ich war 4-mal im Jahr sicher dort. Und er wohnt in Tiburon, das ist neben Sausalito in der San Francisco Bay Area. Und somit bin ich dann hingefahren, wie ich das nächste Mal dort war. Und saß auf seiner wunderschönen Terrasse mit Blick auf Golden Gate Bridge und Skyline von San Francisco. Und ich saß dort und habe dort irgendwie 2 Stunden nur geheult. Und dann hat dieser Stuart Emery zu mir gesagt, wenn du das nächste Mal da bist, kommst du einfach noch einmal. Und gesagt, getan, so 3-4 Monate später war ich wieder dort. Und dann war es schon viel besser, denn von den 2 Stunden, die ich dann dort war, habe ich nur mehr 1 Stunde geheult. Und dann hat begonnen, sich mein Leben total zu transformieren. Und ich dachte mir, was hat dieser Mensch gemacht? Das möchte ich auch lernen. Und habe mir jemanden gesucht, der nach dem American Board of NLP und Hypnotherapy ausbildet in Österreich. Habe doch jemanden gefunden und habe die Ausbildung gemacht bis zum Trainer für NLP, neurolinguistisches Programmieren und Hypnose. Und habe darauf mein neues Business aufgebaut. Und so hat das einfach ein gravierender Meilenstein in meinem Leben vor jetzt schon über 10 Jahren mittlerweile, der einfach alles umgestellt hat.
Business aufgebaut ist ja noch sehr allgemein. Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, was du in deinem Leben verändert hast?
Naja, schau davor. Ursprünglich habe ich Elektrotechnik studiert. Ich war 14 Jahre bei Siemens, habe mich 2007 selbstständig gemacht, war ich noch bei 2 Startups dazwischen, war dann eben in dem Empfehlungsmarketing-Thema tätig und habe sehr viel Trainings und Schulungen gehalten für Unternehmerinnen und Unternehmer, wie sie sich vorstellen, wie sie Elevator-Pitches machen können, wie sie sich ein Netzwerk aufbauen, um zu Geschäftsempfehlungen zu kommen und so weiter und so weiter. Und danach, nach meiner Ausbildung, habe ich mich ausschließlich mit zwischenmenschlicher Kommunikation beschäftigt und wollte ihm ein Buch darüber schreiben, über wie man Kommunikation gut anwenden kann. Und dachte, ich muss auf einen Anlassfall warten, denn wer wird sich ein Buch kaufen über NLP, über Kommunikation, über Hypnose? Da gibt's ganz, ganz viele Bücher und die Dinge haben nicht immer den besten Ruf auch in unserer Gesellschaft. Darum habe ich immer gedacht, ich warte auf einen Anwendungsfall, um zu zeigen, wie man diese Methoden und Techniken, die wir übrigens immer im täglichen Leben einsetzen, auch wenn wir sie nicht kennen, wo man die beschreiben kann. Und dann war es so, dass ich im Mai 2019 mit einem meiner Söhne mit war auf Schullandwoche in Ilmitz im Burgenland. Und da saß ich am Dienstag zum Mittag im Gasthaus am See. Und da kamen dann die Durchsagen über einen möglichen Misstrauensantrag gegen die Regierung Kurz. Das war nämlich genau der Dienstag nach dem Ibiza-Wochenende. Und da kam die Idee für mein erstes Buch, die Rhetorik des Sebastian Kurz, was steckt dahinter, seine Rhetorik zu analysieren und zu vergleichen mit jener der politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Und das Buch kam dann im August auf den Markt und das war mein erster Schritt in Richtung Kommunikation und Unternehmen in ihrer Kommunikation nach innen und nach außen zu unterstützen.
Zu den Büchern kommen wir gleich nochmal.
Okay.
Kannst du vielleicht konkret ein paar simple Beispiele nennen, was ist gute Kommunikation und was ist nicht so gute?
Das liegt immer im Auge des Betrachters. Also eine gute Kommunikation ist eine Kommunikation, wo beim Empfänger das ankommt, was der Sender wollte, das ankommt.
Ja, und was läuft meistens falsch?
Ja, dass die Menschen mit sich selber beschäftigt sind und nicht mit ihrem Gegenüber. Das läuft meistens falsch, weil wir aus meiner Beobachtung viel zu nach trachten, immer Recht zu haben und viel zu wenig danach trachten, unser Gegenüber zu verstehen. Ich kann ja auch jemanden verstehen, mit dessen Aussagen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Nur leider ist es halt meistens so, dass Aussagen, mit denen Menschen nicht einverstanden sind, dass man da sofort auf Standpunktebene miteinander in Konflikte und Auseinandersetzung gerät. Anstatt, dass man zuerst hergehen würde und fragen würde, wie kommst du zu deiner Meinung? Ich bin zwar nicht einverstanden mit deiner Meinung, ich bin noch nicht einverstanden mit dem, was du tust, jedoch mich würde interessieren, wie kommst du drauf, zu glauben, dass das der richtige Weg ist. Erklär's mir, ich will es einfach verstehen, ohne dass ich einverstanden bin. Und das würde ich, diesen Gedanken würde ich meinen, ist eine gute Kommunikation, weil sie zu mehr Verständnis führt. Und eine schlechte, unter Anführungszeichen, Kommunikation ist halt die, wo die Leute sich auf ihren Standpunkt eingraben und aufeinander losgehen, weil hier niemandem geholfen ist, außer dass wir dann unsere Fronten noch stärker verhärtet haben.
Könnte man sagen, dass du als Coach zuerst für das Mindset zuständig bist und für die generelle Verfassung einer Person und dann wird die Sprache beraten oder die Sprache verfeinert?
Naja, schau, die Dinge gehen irgendwie Hand in Hand. Ne? Also die Art und Weise, wie Menschen denken, drückt sich in ihrer Sprache aus, also in ihrer Wortwahl, in ihrer Formulierung, in ihrer Tonlage. Wenn Menschen sehr aufgeregt sind, dann ist er schnell und hoch, ne? Wenn Menschen sehr relaxed sind und in sich ruhend sind, ist die Tonlage tendenziell tiefer. Man darf auch immer daran denken, dass Sprache durch Körperbewegungen generiert. Also unsere Sprachlaute entstehen durch entsprechende Atmung und entsprechende Muskelbewegungen des Kehlkopfs und der Zunge und des Rachens. Das heißt, Sprache, Laute sind immer auch Körpersprache. Und Körpersprache ist immer etwas sehr Unbewusstes. Das heißt, wie jemand da sitzt, wie die Mimik ist, die Gestik, wie jemand schaut, wie sich die Augen bewegen, die Augenbrauen bewegen, ob jemand symmetrisch oder asymmetrisch sich bewegt. Das sind lauter Dinge, die sehr viel verraten, wie der Mensch gerade denkt und wie es ihm geht. Und darum ist Mindset, also um was geht's mir eigentlich, auf was will ich hinaus, wie geht's mir dabei, ein wesentliches Grundelement für eine gute Kommunikation.
Also kann man schon sagen, Personen, die mit sich selbst im Reinen sind, die zufrieden sind, kommunizieren auf jeden Fall schon mal besser und überzeugender als welche, die nicht wissen, wo sie hinwollen.
Würde ich schon so sagen, ja. Ich glaube, das kann man generell schon behaupten, dass das so der Fall ist. Also darum empfehle ich immer meinen Klienten und Klientinnen und Kunden, einfach einmal zu schauen, auf was möchtest du eigentlich, ja? Auf was willst du hinaus? Was ist dein Anliegen? Was ist dein Wunsch, dein Ziel? Was soll ankommen? Was soll dein Gegenüber denken, fühlen und tun? Und das ist eine ganz wichtige Frage, die oft nicht gleich immer beantwortet werden kann.
Stichwort Ankommen. Also deine Bücher kommen ja scheinbar sehr gut an bei den Lesern. Also ja. Giltst du als Bestseller-Autor. Kannst du erzählen, welche Bücher du herausgebracht hast, beziehungsweise was du in der Zukunft planst?
Mhm. Also über das erste Buch haben wir schon kurz gesprochen, die Rhetorik des Sebastian Kurz, was steckt dahinter? Und das war eben, kam im August 2019 vor der Nationalratswahl auf den Markt. Und da geht's darum, wie er formuliert hat im Vergleich zu seinen politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Es ist ein vollkommen unpolitisches Buch, weil mich die politischen Inhalte in diesem Buch nicht interessieren, sondern ausschließlich die Art und Weise, wie er und die anderen ihre Botschaften formuliert haben und wie sie sprachlich und körpersprachlich diese transportiert haben. Und da kann man schon ganz große Unterschiede feststellen, wie Kurz das gemacht hat und wie die anderen das gemacht haben. Und jetzt kann man sagen, naja, man wollte die Inhalte nicht oder schon, ja, das ist eigentlich nebensächlich. Tatsache war doch immer, dass über seine Inhalte am meisten gesprochen wurde und nicht über die Inhalte der anderen Politikerinnen und Politiker. Und das hat nichts damit zu tun, wie gescheit das war oder nicht gescheit das war, wie man möchte, was er gesagt hat, sondern wie er es formuliert hat und wie er auf sein Publikum eingegangen ist und wie er sein Publikum adressiert hat und wie er es verstanden hat, in der Sprache seines Publikums zu sprechen.
Könntest du da ein Beispiel nennen?
Ja, also nach seiner Abwahl hat er zum Beispiel gesagt, im Springerschlüssel, wie er vor die Menge getreten ist, hat er gesagt, liebe Leute, ich weiß, wie es euch geht. Man nennt dieses Muster Gedankenlesen, das ist ein hypnotisches Sprachmuster. Weil er ja nicht verraten hat, woher er das weiß, und er hat auch nicht gesagt, er hätte vorher 10 oder 100 Leute befragt, darum wüsste er, wie es ihnen geht, sondern er hat das einfach postuliert und gesagt, ich weiß, wie es euch geht. Und wenn man zu jemandem sagt, ich weiß, wie es dir geht, und das natürlich auch ernst meint, und das hat er immer gemacht, dann führt das bei der anderen Person dazu, dass er sich verstanden fühlt. Jetzt kann man sagen, naja, das Muster ist manipulativ. Kommt darauf an, wie es verwendet wird, wenn ich es verwende, damit ich der anderen Person einen Gefallen tue und sie sozusagen wie eine Beziehung aufbauen können und meine Absichten ethisch korrekt sind, dann ist es auch manipulativ, aber im positiven Sinne. Will ich der anderen Person etwas einreden? Will ich ihr was reindrücken auf Wienerisch? Oder will ich sie einfach lenken zu ihrem Nachteil? Dann ist es natürlich auch manipulativ, nur negativ. Also das sind Dinge, die man nach dem Format-System gesprochen hat, immer 4 Fragen der Reihenfolge nach beantwortet. Nämlich die erste Frage, warum ist es notwendig, mir zuzuhören? Die zweite Frage, was ist das Problem, um was geht's? Die dritte Frage, wie kommen wir da raus? Wie könnten nächste Schritte sein? Und die vierte Frage, nach dem Zweck, wohin führt uns das, wenn wir meinen Empfehlungen folgen?
Meinst du, das ist ein Ergebnis vor allem eines Trainings oder ist er einfach ein Naturtalent gewesen?
Naja, das ist schwer zu beurteilen. Es ist sicher ein gewisses Talent dabei und wir wissen ja auch, dass er sehr frühzeitig Rhetoriktrainings begonnen hat zu Besuch. Ich glaube, sein erster Trainer war der Matthias Strolz. Er hat immer sehr viele Trainings besucht und absolviert und hatte auch einen Stefan Steiner im Hintergrund, diese Technik alle im kleinen Finger auch hat. Und der Sebastian Kurz jemand war zumindestens, der das auch angenommen hat und umgesetzt hat. Also er hat diese Dinge perfekt umgesetzt von der Technik her. Ob einem das politisch inhaltlich gefallen hat oder nicht, das ist ja eine ganz persönliche Sache. Und da kann man sich schon vieles abschauen, wenn man möchte, dass die eigenen Reden und Vorträge auch entsprechend gut ankommen. Muss man fairerweise wirklich anerkennen. Und diese Dinge habe ich im Buch beschrieben, anhand von konkreten Reden, die er gehalten hat und auch Reden, die andere gehalten haben. Und der Analyse seiner Körpersprache und habe einfach feinsäuberlich seziert, was er wie gemacht hat und dann noch das Ganze zusammengefasst und hinten noch einen Theorieteil dazu geschrieben. Das war mein erstes Buch. Das zweite Buch war dann auf Empfehlung des Verlags. Der Verlag meinte, schreibe ein zweites Buch, sage ich, okay, schreibe ein zweites Buch. Nämlich über Kampfrhetorik. Also wir werden gegen unseren Willen manipuliert und was wir dagegen tun können. Sage ich, ja, das gefällt mir gut, weil ich glaube, wenn wir Menschenmanipulation aufdecken wollen, dann müssen wir die Manipulationsmuster kennen. Denn nur Muster, die wir kennen, können wir auch erkennen. Und da habe ich wieder politische Reden analysiert in dem Buch Kampfrhetorik. Und das waren Reden von Donald Trump, von Boris Johnson, von Angela Merkel, von Sarah Wagenknecht, Philipp Amthor, Sebastian Kurz, Kickl, glaube ich, und Hofer war damals auch noch. Also auch wieder politische Reden und vor allem auf manipulative Sprachmuster hin untersucht und wo die in Reden eingesetzt werden. Und wir merken bei manipulativen Sprachmustern, das sind meistens hypnotische Sprachmuster, nämlich jene, die es dem Zuhörer überlassen, was er sich dazu denkt oder wie er das Muster sozusagen fertig denkt. Also eines haben wir schon gesprochen, das waren diese, die das Gedankenlesenmuster. Ja, da gibt es zum Beispiel ein Gedankenmuster, das verwendet wird, ein Sprachmuster, konversationales Postulat, wo zum Beispiel gesagt wird, ich frage mich, wer das Fenster schließen kann. Und das enthält zum Beispiel einen eingebetteten Befehl, nämlich Fenster schließen. Und wenn man das vor einer Gruppe bringt, dann steht mit Sicherheit jemand auf und macht das Fenster zu. Ohne dass man jemanden angeschafft hätte, du musst jetzt das Fenster zumachen.
Heißt es nicht immer, man ist nicht anwesend, also man müsste etwas verändern oder so. In der Politik hört man ja oft, niemand macht was.
Ja, aber das läutet ja, ich frage mich, wer das Fenster schließen könnte.
Aber du meinst, wann sollte das eine konkrete Sache?
Eine konkrete Sache. Ja. Ich frage mich, ob es nicht vernünftig wäre, alle, dass wir diesen Schritt gehen.
Mhm.
Okay. Und das löst bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Muster aus, wo sie nachdenken, wie passt das in meine Erfahrungswelt hinein?
Mhm.
Und wenn es hineinpasst in die Erfahrungswelt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gut, dann stimmen die Menschen auch dem zu. Denn wenn diese mehrdeutigen, ambiguativen Sprachmuster gebracht werden, dann suchen die Menschen, wie passt das zu mir? Also wie weiß der, wie es mir geht? Wie kann ich die Person unterstützen, das Fenster zu schließen? Wie kann ich diesem Befehl folgen?
Weil du ja Trump erwähnt hast, also Make America Great Again,
ja. Ist
auch ein Postulat gewissermaßen.
Natürlich, ja. Ist auch ein Postulat, ne? We make America great again. Und gerade der Trump ist jemand, der das sehr klar ist und die Menschen sehr schnell ins Nachdenken bringt. Jetzt nicht in ein Nachdenken, wo ich sage, das ist jetzt eine gute Kommunikation miteinander, aber dennoch, und was dazu führt, ist, dass die Menschen, wenn sie nachdenken, wie passt denn das in mein Leben, was ich gerade höre, dass die Menschen in dem Moment sehr anfällig sind für Suggestionen, für Empfehlungen. Okay? Und dann sehr offen sind für Sprachmuster, die dann sehr, sehr tief hineingehen.
Und wann ist dieses zweite Buch erschienen?
Das erschien im Frühjahr 2022. Und 2021. Frühjahr 2021 erschien das.
Und gibt es jetzt noch ein drittes? Oder ist das
natürlich, ja, es gibt dann noch ein drittes Buch. Ich wollte dann ein Buch schreiben über Friedensrhetorik. Und da hat dann der Verlag gemeint, das würde niemand interessieren. Das war noch lang vor Ukraine. Und dann habe ich gesagt, nee, macht nichts, aber wir schreiben halt einen anderen Titel drauf. Und das Buch heißt jetzt Die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Wie wir reden, bestimmt unser Leben. Das ist ein Buch frei von allen politischen Themen, sondern wo es einfach darum geht, Alltagssituationen im Leben besser zu meistern, weil ja viele Menschen immer wieder mit Konflikten konfrontiert sind, mit Herausforderungen konfrontiert sind. Dass ich denke an die Diensteinteilung im Büro. Ich denke daran, wenn zu Hause diskutiert wird, wer soll denn das oder jenes machen, wenn über politische Meinungen gesprochen wird, da ist es sehr schnell, dass die Meinungen aufeinander prallen. Und ich sehr stark dafür wäre, dass wir eben mehr daran interessiert wären, wie kam denn jemand anderer zu der Meinung und viel weniger, was ist denn die Meinung jetzt konkret? Sondern zuerst verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Das verstehe ich unter achtsamer Sprache, herauszufinden, wie tickt denn die andere Person. Das erschien im März 2022 und vor einem Jahr im März 2023 erschien mein viertes Buch. Mit dem Titel Besser streiten. So setzt du dich bei Konflikten durch, ist der Untertitel. Und da geht's noch mehr um die Konfliktlösung. Da geht's sehr stark um innere Wertesysteme, um Kriterien, wie Werte verletzt werden. Es dient eigentlich dazu, den Menschen mehr Selbstbewusstsein zu geben. Denn je mehr Selbstbewusstsein jemand hat, desto weniger anfällig sind diese Menschen für Konflikte, sowohl für innere als auch für äußere Konflikte.
Gut.
Das war mein viertes, jetzt kommt dann mein fünftes.
Ach so, Entschuldigung. Ja.
Mein fünftes Buch, da geht es um ganz was anderes. Das habe ich auch gemeinsam mit einem Kunden von mir entwickelt, nachdem ich ja Elektrotechnik studiert habe und 14 Jahre bei Siemens tätig war. Im fünften Buch geht es um das Thema Maschinenprogrammierung, Industrie 4.0, Industrieautomatisierung.
Das ist ja wieder ganz was anderes.
Ein anderes Thema, jedoch auch um Kommunikation, nämlich wie können wir einen Paradigmawechsel in der Programmierung von Industriemaschinen herbeiführen, damit einfach Fertigung und Automatisierung in der Industrie fehlerfreier laufen kann und die dafür notwendige Software automatisch generiert werden kann. Das ist jetzt mein fünftes Buch, das erscheint jetzt in den nächsten Wochen.
Ausgezeichnet. Und was sind deine persönlichen Pläne für die Zukunft? Geht das wieder in den Coaching-Bereich oder sprachlichen oder hast du ganz was anderes vor?
Also ich habe einen Podcast jetzt begonnen vor ein paar Monaten. Der Podcast lautet Menschen brauchen Sinn, weil ich immer mehr zur Überzeugung gekommen bin, dass die vielen Konflikte und Auseinandersetzungen in unserer Welt aktuell, auf jeden Fall ganz besonders, dass die daher kommen, dass Menschen in dem, was sie sehen, hören und wahrnehmen, keinen Sinn verspüren. Und dass sich viele Menschen überhaupt sehr schwer damit tun, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Und in dem Podcast interviewe ich bekannte und auch weniger bekannte Persönlichkeiten, indem ich sie frage, was macht für dich Sinn in deinem Leben? Und dann vollkommen offen lasse, wohin uns das Gespräch führt. Und meine bekanntesten Interviewpartner waren jetzt die Benita Ferrero-Waldner, der Sami Molchow, Monika Tschulen, die Gründerin von Red Noses Clown Doctors und ein paar andere. Und es ist ganz interessant, was diese Menschen sagen, was allen gleich ist, nämlich, dass sie den Sinn im Leben dann immer besonders empfunden haben und wahrgenommen haben, wenn sie sich um andere Menschen gekümmert haben, wenn sie für andere da waren, wenn sie für andere was getan haben. Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, weil es genau konträr ist zu dem, was wir momentan erleben, meiner Einschätzung nach zumindest, dass die Menschen so sehr auf sich schauen und auch durch die Social-Media-Thematik und auch durch die Internet-Thematik eigentlich viel zu viel mit sich beschäftigt sind und viel zu wenig mit den Menschen da draußen. Und in dem Podcast, Videopodcast auf YouTube, geht es eben darum, von anderen Menschen zu erfahren und auch zu lernen, wie sie den Sinn in ihrem Leben gefunden haben oder wie sie ihn gemacht haben. Und das ist gerade eines meiner großen Projekte.
Zu dem Stichwort Sinn und etwas für andere tun, ist ja vielleicht eine gute Überleitung zum Senat der Wirtschaft. Könntest du noch zum Abschluss vielleicht sagen, warum du gerne Partner bist und was dich hier inspiriert?
Also Partner bin ich, weil mich der Ludwig Stepan schon vor drei Jahren angesprochen hat. Und ich hatte schon immer Kontakt mit dem Senat der Wirtschaft, damals noch mit dem Jochen Ressel, das ist schon viele Jahre her. Und ich habe gesehen, dass es hier sich um eine Gemeinschaft handelt, wo Menschen kompatible Werte haben, wo sie gemeinsame Anliegen haben, wo es ihnen wichtig ist, dass wir die Wirtschaft voranbringen, wo es ihnen wichtig ist, dass wir miteinander gut zurechtkommen, wo es ihnen wichtig ist, dass wir unser Land gestalten, wo wir auch Einfluss nehmen wollen auf die Politik, ohne jetzt parteipolitisch tätig zu sein, jedoch in der Politik auch was verändern wollen und auch mit allen Lagern gesprochen wird. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich glaube, auch mich hier einbringen zu können, um einfach unser Leben ein bisschen lebenswerter machen zu können. Und das ist genau das, um was es mir geht, in meinen Mandaten mit meinen Kunden, wo ich meinen Kunden helfe, ihre Kommunikation zu entwickeln, zu adaptieren, dass sie besser verstanden werden am Markt und auch intern besser verstehen einander. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn unser Umgang miteinander, ich sage mal, einfacher wird, weil wir ein gemeinsames Mindset haben, weil uns gemeinsame Dinge wichtig sind, weil wir einander verstehen wollen, weil wir auch voneinander lernen wollen, ich glaube, dann haben wir einen ganz großen Schritt gesetzt in Richtung Frieden auf dieser Welt, und Frieden beginnt immer bei jedem selbst. Und nur wenn ich mit mir selbst und mit meinem Umfeld in Frieden leben kann, dann kann ich diesen Frieden auch vermehren und nach außen tragen.
Gut, also in dem Sinne, um dich zu zitieren, hoffe ich, dich verstanden zu haben und was du gesagt hast, und bedanke mich sehr herzlich für deinen Besuch.
Ja, danke, sehr gerne. Danke für die Einladung.